Uns fehlen die Worte und die Wahrheit und der Glaube, wir simulieren nur. Das ist ein Zitat aus dem neuen Roman von Dieter Wellershoff. Der Himmel ist kein Ort, so heißt der Roman. Dieter Wellershoff ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Gebete der Abtrünnigen sind die einzig realen. Das lässt Dieter Wellershoff einen evangelischen Theologen sagen. Herr Wellershoff, wie ist das gemeint?
Unter anderem ist da ein Motiv, das sagt, die Religionsfreiheit und die Religionssicherheit hat die Religion zu einem Haustier der Zivilgesellschaft gemacht. Und das ist keine Situation für Inbrunst. Sie wird dadurch, gerät in die Gefahr, ein Konsumgut zu werden, ein geschütztes Konsumgut. Meine Religion ist nicht mehr zwingend, darum wird nicht mehr gekämpft. Man wird auch nicht mehr mit dem Leben bestraft, wenn man sie verletzt oder sonst, wie das vielleicht im Islam noch sein könnte, aber wie es auch im Mittelalter bei uns gewesen ist. Alles das ist sozusagen völlig freigestellt, sodass man seine Art des Umgangs endlich wählen kann. Die Leute kommen in eine Unverbindlichkeit rein.
Sie sprechen auch von einem sozialpädagogischen Christentum an einer Stelle. Ja. Und trotzdem sagen Sie einmal, eine Religion ohne Religion, weil man doch gegen den Tod seine Selbstverwirklichung oder die Strategie der Selbstverwirklichung aufbaut.
Ja, ich meine, der Tod ist immer der Hintergrund, die Quelle sozusagen des religiösen Bedürfnisses gewesen. Man muss ja wissen, dass die Menschheit Millionen Jahre lang nicht gewusst hat, dass man sterben muss. In der ganzen Zeit der Jäger und Sammler, der Urhorde, der Jagd- und Gesellschaften war der Tod natürlich ständig gegenwärtig, aber immer als ein Unglück, als eine Gefahr, als von Dämonen und wiederkehrenden Toten hervorgerufen. Der Gedanke der Sterblichkeit, dass wir Wesen sind, die sterben müssen, der kam nicht auf. Das hat lange, lange gedauert und ist natürlich einer der Gründe, jetzt sozusagen auf einer höheren, abstrakten Ebene darauf eine Antwort zu finden. Der Tod gehört ins Leben. Ja, bedeutet denn das, dass das Leben damit tatsächlich und für immer zu Ende ist? Kann man das überhaupt ertragen? Und so, und aus diesen Dingen, vor allen Dingen, man sieht doch, dass das Leben unglücklich verlaufen kann, dass es nicht zur Verwirklichung findet, dass das Leben eine Macht da ist und so weiter, alles das. Und soll man dann glauben, das war alles? Das ist der Hintergrund, in dem eine kompensierende Fantasie entstanden ist. Von der Auferstehung, vom zweiten Leben, vom ewigen Leben. Wobei er aber niemals realisiert wird, was das denn wäre, ein ewiges Leben. Das ist sozusagen eigentlich eine vernichtende Idee. Es würde ja sich nichts mehr bewegen. In der Ewigkeit kann es nur Stillstand geben.
Das hat mit dem domestizierten, mit dem sozialpädagogischen Christentum diese Ideen vom ewigen Leben, Tod, Auferstehung, vom Glauben damals nichts mehr zu tun. Sie sprechen von einer Kluft zwischen dem Alltag der Menschen heute und diesem Glauben, den Sie gerade beschrieben haben.
Also wenn ich den Glauben jetzt in seiner ganzen existenziellen Notwendigkeit, in der Angst, die da drin steckt und und der Sehnsucht, den Tod zu überwinden und zu vergessen, mir vor Augen halte, dann ist dann das, was die meisten Menschen heute erleben, etwas sehr Mattes dagegen gestellt. Es ist ja so leicht, sich die Tür offen zu halten. Es wird nicht mehr viel verlangt. Es ist eine Sache der Privatintensität, wie man glaubt und so. Und das ist das Problem.
Wer oder was ist Gott? Der evangelische Theologe zitiert in ihrem Buch James Joyce, der schreibt, Gott betrachte die Welt in oder hinter oder jenseits oder über seinem Werk stehend, unsichtbar, aus dem Leben herausgelöst, gleichgültig damit beschäftigt, sich die Nägel zu schneiden. Hat Gott die Gewalt über die Welt verloren? Wie ist das gemeint?
Naja, ich meine, es ist so, die Anwesenheit Gottes, die ja früher schon im Gewitter erlebt wurde. Also das Gewitter ist ein Teil der Gewissens- und Über-Ich-Bildung bei der Menschheit gewesen, weil das der übermächtige Zorn war. Ebenso die Sündfluten und die Missernten und die Seuchen und die Kriege und alles das wurde immer sozusagen kausal auf den Zorn des obersten Weltenherrn zurückgeführt, der die Menschheit damit bestrafte. Und noch, das ist ja noch im Auferstehungsglauben und in der Christusgeschichte enthalten, dass Christus sterben musste, um diesen Zorn zu beschwichtigen. Das ist ja ein Menschenopfergedanke. Das ist sozusagen das letzte symbolische Menschenopfer. Weil diese Vorstellung, diese wuchtige Vorstellung eines Gottes, der alles sieht, jedes Gebet hört, darüber entscheidet und so weiter, dass man sich direkt an ihn wenden kann, weil die nicht mehr erfüllbar ist, auch nicht glaubhaft ist, wenn man sich das als personale Instanz, die sich um alles kümmert, als oberster Wissens- und Entscheider und Richter und so weiter, weil das nicht vorstellbar ist, wird Gott mehr und mehr in die Ferne gerückt. Also der unsichtbare Gott ist typisch. Dann wird über ihn gesagt, es ist auch der leidende Gott oder es ist der werdende Gott wie im Weltgeist. Also alle möglichen Ideen von Gott bis hin zu seiner Ungreifbarkeit. Über Gott kann man gar nicht sein. Gott ist unverfügbar. Und allmählich verschwindet er, wird aber auf diese Weise am Leben gehalten. Und die Version von Joyce, die reflektiert die ungeheure Gleichgültigkeit eines Wesens, das alles ändern könnte, wenn es denn wollte oder es mal gedacht hat, es zu können. Aber alles läuft. Aus der 30-jährigen Krieg ist oder die Pest oder die KZs oder alles läuft und läuft und so weiter. Er ist mit sich beschäftigt und sieht sich das an. Das ist eine Formulierung, die sehr eindrucksvoll ist. Die Version von Joyce, sehr anschaulich, sehr ironisch natürlich, die ist nur eine der Versionen des Verschwindens von Gott. In der Theologie auch ausgedrückt als Unverfügbarkeit Gottes. Man kann nicht ihn zu irgendetwas Nötigen zwingen, sich erkennen zu geben, auch nicht mit ihm sprechen. Das alles ist nicht da.
Das geht bei dem Pfarrer ja auch so weit, dass er in einem Gespräch sich die Frage stellt, ob ein Pfarrer sein kann, der nicht an Gott glaubt, wie ein Arzt, der nicht an die Medikamente glaubt, die er verschreibt. Das ist eigentlich paradox, oder?
Tja, also man muss wirklich vermuten, dass auch dass selbst der Papst nicht mehr so unbedingt an Gott glaubt, möchte ich meinen. Jedenfalls nicht in diesem ganz inbrünstigen Sinne einer Person, die ihm da gegenübersteht und das. Es ist eigentlich nicht vereinbar mit dem ganzen Wissen, das man sonst hat. Es ist eher eine Situation des Nebeneinanders. Es ist eine zweite Lesart. Die Religion ist eine zweite, es ist eine historische Lesart für die Welt geworden. Und daneben gelten die Naturwissenschaften und die Geschichte und die Soziologie und die Psychoanalyse und was auch alle, diese Interpretationen. Wenn man es sozusagen analytisch verstehen will, dann kann man nicht zur Religion greifen.
Sie sagen auch einmal, wer ist Gott? Gott ist die Summe der Erklärungen über Gott.
Der Erzählungen über Gott. Nicht Erklärungen. Erklärt werden kann er gar nicht. Das ist nur, was man sich so über Gott erzählt, was man sich so vorstellt. Das ist die Summe davon. Ja.
Gottfried Benn hat mal gesagt, der Mensch ist ein armer Hirnhund, schwer mit Gott behangen. Pfarrer Henrichsen ist ein sehr ernster, ein sehr schwermütiger Hirnhund, einmal zitieren Sie in dem Roman Adenauer. So sind die Menschen, andere gibt es nicht. Das ist doch Adenauer in dem Zitat. Fehlt ihm vielleicht eine gewisse katholisch-adenauerische Lebensschleue und Gelassenheit?
Ja, klar, man ist ein Protestant, kann man sagen, nicht? Also die Sicherheit, mit der Katholizismus sich sozusagen in seinem rituellen Gebäude verschafft hat, die gibt es im Protestantismus nicht. Das ist eine Religion der unmittelbaren Beziehung zwischen dem Gläubigen und dem Vermeintlichen und dem Gott, der obersten Instanz. Die Kirche hat im Grunde keine Heilsgaben, um zu sagen, wir müssen sich nur an uns wenden, wir haben das alles.
Der Papst glaubt nicht an Gott, haben Sie gerade gesagt, da muss ich doch noch mal drauf zurückkommen. Aber das sagt er gerade, ich glaube an Gott und warnt dann auf der anderen Seite, das ist ja sein großes Credo immer wieder, vor dem Relativieren des Glaubens. Er sagt 1:1, ich glaube an Gott, das ist so.
Ja, das muss er auch. Also aber ein rollengemäßes Verhalten in meinen Augen. Es ist ein rollengemäßes Verhalten. Es ist ja auch so, es stellt ihn ja auch niemand in der Diskussion zur Frage. Er muss sich keiner Diskussion stellen. Er kann absolut rollengemäß reden. Er würde ja niemals sagen, ja gut, es gibt andere Meinungen darüber, das höre ich mir an und die Argumente muss ich auch erwägen. Also sozusagen die moderne Konsensethik ist nicht seine Sache.
Sie sagten, Gott ist verschwunden, es gibt keinen Gott mehr, Gott wird ironisiert, das Reden über Gott ist schwierig geworden. Manchmal hat man den Eindruck, es ist auch so ein bisschen peinlich, heute über Gott zu reden.
Ja, ich finde es befremdlich, muss ich sagen. Sehr befremdlich, wenn man das also mit dem vollen Anspruch tut. Ich habe Sachen gehört, also dass mir zum Beispiel mal eine Dame gesagt hat, sie hat einen wichtigen Prozess um eine Erbschaft geführt und hat vorher lange gebetet und hat den Prozess gewonnen. Seitdem glaubt sie, dass das Sache des Gebetes gewesen
ist. Aberglauben.
Ja, reiner Aberglaube, ja. Also man kann sich diese unmittelbar, aber die ursprüngliche Frömmigkeit hat etwas von diesem Aberglauben. Also dass man, wenn man ein braver, lieber Mensch ist, der immer in diese Richtung blickt, dann wird das auch belohnt. Mindestens im Jens, nach dem Tod oder so.
Wenn jemand die Frage stellt, es gibt sie ja immer wieder, Gretchenfrage, ein kleines Mädchen fragt einen alten Mann, das ist auch immer ein Zitat. Wie reagieren Sie denn, wenn Sie darauf angesprochen werden? Wie halten Sie es mit der Religion, mit Gott?
Ich sage, die großen Erzählungen über unser Leben, die gibt es anderswo. Der Darwinismus ist eine viel größere Erzählung über unser Leben als die Schöpfungsgeschichte. Auch die Geschichte des Weltalls, alles das, was wir erforschen. Und das sind die fantastischen Erzählungen, die uns auch klar machen, wie kostbar das Leben ist, in diesem ungeheuren Zusammenhang, auch dieser Zufälligkeit der Entwicklung und dem Ausgesetztheit des Einzelnen und so, wird das Leben zu etwas unglaublich wirklich Kostbarem und es ist begrenzt. Du musst aus deinem Leben das machen, was du bestenfalls daraus machen kannst. Das ist dem Menschen aufgegeben. Und ich finde, die Situation ist viel spannender und auch fantastischer, romantischer. Die Vorstellung, dass all diese Dinge, die uns umgeben, entstanden sind, die Sprache zum Beispiel, unsere Sprache. Man kann sagen, Gott hat die Sprache dem Menschen geschenkt. Tatsächlich ist es so geschehen, dass das Wesen, das von den Bäumen runtergeklettert ist und sich aufgerichtet hat, dass der Druck auf dem Mundraum sich verändert hat und dass die Schnauzenform sich in einen anderen artikulierungsfähigen Raum verändert hat und nicht mehr als Greiforgan der Mund dient wie bei den Tieren. Dafür haben wir die Hände frei bekommen durch den aufrichten Gang. Das ist sozusagen, weil die Artikulationsfähigkeit hat sich ungeheuer verändert dadurch, vielfältiger. Es ist auch dadurch gekommen, dass die Menschen als Jäger und Sammler durch die Lande gezogen sind. Die Frauen sind bei den Kindern geblieben und haben in der Umgebung gesammelt. Und die Männer sind auf Jagdzüge gegangen und irgendwann zurückgekommen. Und durch diese Trennung der Rollen, durch diese Arbeitsteilung ist die Sprache vorangekommen. Man musste sich gegenseitig informieren, was war denn und was habt ihr mitgebracht und wo ist der geblieben und so weiter. Die Menschen sind auf diese Weise ins Sprechen reingekommen. Und dann ist das immer weiter gegangen bis zur Philosophie. Also ich frage, wo bleiben die Toten, was ist das und so weiter. Das ist ein unendlich langer, millionenjähriger Prozess.
Aber es ist auch etwas im Menschen geblieben wie eine Art psychischer Reflex. Sie haben gerade gesagt, jeder möchte sich so eine kleine Hintertür aufhalten. Etwas soll von ihm bleiben, wenn er gestorben ist. Ist das nur so ein Abfallprodukt der Evolution, dieser psychische Reflex, dass er doch ewig sein möchte?
Nein, das ist der Wille zum Leben ist das, was uns am Leben hält und was uns auch dazu bringt, mehr daraus zu machen und nicht einfach nur rumzuhängen und so weiter. Also gerade bei Menschen ist es ja so, dass wir nicht nur wie Tiere sich in der Gegenwart verständigen, sondern dass wir über Zukunft sprechen können, planen können und dass wir auch darüber sprechen können, was gewesen ist und was andere gemacht haben, dass wir sogar eine Religion erfinden können. Alles das dient dazu, uns in der Welt zu beheimaten, aber es soll auch dazu führen, die wirklichen Relationen zu sehen unseres Lebens.
Aber das hieße dann ja, der Wille zu leben könnte dann mit 95 Jahren enden, weil man lebenssatt sterben kann. Glauben Sie, dass das möglich ist?
Bis zum gewissen Grade ja. Das ist aber eine Sache der körperlichen. Es gibt die Vorstellung des sanften Todes. Das ist wie wenn die Kerze ganz niedergebrannt ist, wird die Flamme klein und flackert ein bisschen und ist dann aus. Das ist aber natürlich schon ein Segen, ein solcher Tod. Denn normalerweise wird es auch asymmetrisch geschehen. Ein Organsystem, die Lunge oder die Nieren oder irgendwo versagt es. Und das ist dann sicher qualvoller und schrecklicher. Aber ich glaube auch, dass es ein Sterbensprogramm im Menschen gibt. Also zum Beispiel, um mal ins Tierreich zu gehen, wahrscheinlich ein Beutetier, ein Zebra, das von einer Löwenherde angefallen wird, erlebt eine Art totale Betäubung, dass sie den ganzen Schrecken nicht mitbekommen. So. irgendetwas, das ist auch ein evolutionäres Programm, die grauenhaften Schmerzen und Schrecken der Endsituation, die natürlich da sind, die werden wahrscheinlich gemildert. Aber wir haben es natürlich auch in der Hand, das zu fördern. Wir können uns ja auch Morphium geben. Ich bin schon der Meinung, wenn wir uns klar machen, was unsere wirkliche Stellung im Leben ist und dass wir sterben müssen, dass das sogar eine Erfindung ist, eine Hervorbringung der Natur, der Generationswechsel, der überhaupt alles hervorgebracht hat, nämlich immer wieder neue Chancen der Variation. Die ganze Welt, die in der Schöpfung, also als eine ausgedachte Idee eines Überwesens gedacht wird, ist in endlosen Prozessen, hat die sich immer weiter differenziert. Und das ist durch den Tod geschehen. Der Tod ermöglicht das Leben, nämlich in seiner Veränderung, zu seiner Veränderung und auch indem es uns persönlich nötigt, unser Leben, unserem Leben einen Sinn zu geben.
Das ist jetzt ein sehr reflektiertes Nachdenken über Leben und Tod. Sind die Menschen dazu in der Lage? Gibt es nicht sehr, sehr viele Menschen, die in diesem Kinderglauben, in einem Glauben an Gott, die das auch brauchen, um zu existieren?
Naja, also ich meine, die Religion ist nicht entstanden aus purer sozusagen Fantasielust. Sie entspricht einem Schutzbedürfnis der Menschen. Und als sie entstanden ist mit der Gottesvorstellung, da war die Gesellschaft der Menschen ja auch so organisiert. Da gab es einen Stammesoberhaupt und das ungeheure Ehrengenoss. Und man hatte auch gedacht, alles, was da ist, ist gemacht, muss von irgendeinem Menschen Wesen gemacht worden sein. Das sind Analogiedenken, die wir gehabt haben. Aber die Religion hat ihren eigenen Zweck natürlich darin gehabt, einen Rahmen zu geben für das Leben. Und vor allen Dingen für die unglaublichen Schrecken, die im Leben auch enthalten sind. Also, wie gesagt, Krieg und Unglück und Zufall und Ungerechtigkeit, Versagen, alles das wird ja aufgehoben, wenn man sagt, das ist ja auch nicht das eigentliche Leben. Das eigentliche Leben kommt ja nun. Es ist aber natürlich eine Rettungsimagination, die wirklich durchschaubar ist.
Der Himmel ist kein Ort, das ist ein Zitat aus einem Song in dem Buch, der am Abend des Theologenkongresses von einer Rapperband gesungen wird. Diese Band ist relativ lächerlich dargestellt. Das ist ein ironisches Zitat.
Beides. Es ist im Vergleich zu dem Ernst des ganzen Themas läppisch, ja. Aber gleichzeitig ist der Grundgedanke, dass der Himmel kein Ort ist, richtig, theologisch.
Und am Ende heißt es, aber der Himmel ist strahlend blau. Ist das so ein hoffnungsvolles Blau?
Nein, das ist das Blau des blauen Wunders der Illusion.
Vielen Dank, Dieter Wellershoff. Der Himmel ist kein Ort, so heißt sein neues Buch. Der Roman erscheint am 24. August im Verlag Kiepenheuer & Witsch, hat 300 Seiten, kostet 20 Euro. Und Dieter Wellershoff wird sein Buch in Köln vorstellen, am Dienstag, den 1. September. Und wie es passender nicht sein kann, in einer evangelischen Kirche, und zwar in der Kulturkirche in Köln-Nippes um 20 Uhr. Dankeschön.